Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich bin Axel Ramlo. Hallo. Der größte Superstar, den Rap und den auch Reggaeton gerade zu bieten haben, genau der kommt auf die größte Bühne, die Amerika zu bieten hat. Darum geht's uns gleich. 180 Millionen Menschen haben sich letztes Jahr den Super Bowl in den USA angeschaut. Das Finale der Football-Saison zum einen, aber auch die Halbzeit. Und die Halbzeit, die ist die größte Bühne, die Amerika zu bieten hat. Das ist Superstar-Territorium. Und dieses Jahr wird das der Platz sein von Bad Bunny.
Los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba.
Bad Bunny, das ist der Superstar der Reggaeton-Rap-Welt aus Puerto Rico. Milliarden an Streams mit einer ewig langen Liste an Hits. Und expliziter Kritiker von Donald Trump. Und deswegen ist jetzt schon überall zu lesen, dass die Wahl auch eine politische Komponente hat. Wir wollen das alles aufdröseln. Dafür ist unsere Kollegin Lynn Ruschka bei uns. Hallo Lynn.
Hi.
Lynn, fangen wir mal vorne an. Wer ist der Mann? Wer ist Bad Bunny?
Also Bad Bunny ist wirklich nicht irgendwer. Also der war 3 Jahre in Folge von 2020 bis 2022 wirklich der weltweit meistgehörteste Künstler. Man hat auf jeden Fall schon mal einen Song von ihm gehört, selbst wenn jetzt eben gerade der Song einem nichts gesagt hat. Das liegt einfach daran, dass er in Deutschland eben nicht so bekannt ist, weil er nur auf Spanisch singt. Also dieser Latin Rap führt eben dazu, dass er viele Fans in Südamerika hat, aber eben auch in Nordamerika, also in den USA. Da sind ja immerhin 20% der Bevölkerung Latinoamerikaner, also so Hispanoamerikaner. Und die freuen sich natürlich jetzt sehr. Er ist übrigens auch immer noch in den Top 12 der weltweit meistgehörtesten Künstlern. Also er ist ganz vorne mit dabei.
Wenn sich jetzt die ganzen Fans freuen, bei wem müssen die sich bedanken? Wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Wer macht die Auswahl? Also das ist die Frage.
Ja, das ist eine richtig politische Frage, weil seit 2019 entscheidet die Firma Roc Nation darüber. Die hat einen Vertrag mit der NFL. Das hört sich jetzt so dubios an. Eigentlich ist es am Ende ein Mann, der das entscheidet, und zwar der Rapper Jay-Z. Das ist der Mann von Beyoncé, falls jemand noch nicht von Jay-Z gehört hat. Der sagt am Ende, okay, du machst es. Und natürlich kann der Super Bowl, die Halftime-Show, nur von jemandem von sehr großem Kaliber gemacht werden. Letztes Jahr hat ja Kendrick Lamar die große Ehre gehabt und hat dann hat ja diese Rapper-Fehde mit Drake, hat das ganze Stadion You're Not Like Us, also Du bist nicht wie wir, gesungen. Aber es wurde eben auch als politisches Statement gegen Trump gesehen, dass da ein schwarzer Rapper aufgetreten ist. Davor hatte Usher die Ehre, Rihanna, The Weeknd, Jennifer Lopez, also seit Jay-Z da die Zügel in der Hand hat, ist es nicht mehr nur das weiße Amerika, was da auftritt. Und allein das hat ja eine Bedeutung. Also gerade jetzt auch in Bezug auf die Rassismusvorwürfe, die es in der NFL gibt. Also in der NFL sind 70% der Athleten nicht weiß, aber es gibt nur 2 schwarze Cheftrainer. Also es gibt da eine große Diskrepanz in der Macht, wie die Macht verteilt ist. Und Bad Bunny ist jetzt tatsächlich der erste männliche lateinamerikanische Musiker, der die Halftime-Show machen darf.
So, und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, jetzt kommt eben dazu, dass Bad Bunny schon seit langem ganz bekennender Kritiker von US-Präsident Trump ist. Dann kommt ja auch noch aus Puerto Rico, das ist die Insel, die Donald Trump auch schon regelmäßig beleidigt hat. Kann man da automatisch sagen, das ist auch ein Statement?
Ja, also Bad Bunny hat wirklich eine lange Geschichte mit Trump. Er positioniert sich wirklich sehr offen gegen ihn, hat die Demokraten ja auch im Wahlkampf unterstützt. Und jetzt vor allen Dingen hat er gesagt, seine Welttournee, für die kommt er dieses Mal nicht in die USA. Er wird eben nur in Puerto Rico und in Südamerika und in Europa auftreten, weil er hat in einem Interview gesagt, dass er einfach Angst hat um seine Fans. Also dass die Opfer von den Razzien der Einwanderungsbehörde, also der Einwanderungsbehörde ICE, die ja jeden Tag 3000 Festnahmen anstrebt, werden könnten. Also dass das ICE wirklich explizit bei einem Konzert von ihm auf Fans lauert und die da festnimmt. Und jetzt hat er aber in einem Statement gesagt, er hätte sich nochmal mit seinem Team abgesprochen und einen einzigen Auftritt in den USA könne er sich dann doch vorstellen. Also es ist auf jeden Fall eine kleine Provokation auch jetzt von Bad Bunny.
Und die kommt natürlich mitten in einer Debatte um Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit in den USA. Der Talkshow-Host Jimmy Kimmel, das war eine große Sache. Donald Trump will ganz explizit Kunst aus Museen rauswerfen, die ihm nicht pro-amerikanisch genug ist. Ist der Super Bowl mittendrin im amerikanischen Kulturkampf?
Ja, damit jetzt schon und sowieso natürlich auch. Also das Statement von Bad Bunny ging ja noch weiter. Er hat gesagt, es ist für jene, die vor mir gelaufen sind, damit ich jetzt diesen Touchdown machen kann für mein Volk, meine Kultur, unsere Geschichte. Also er ist da jetzt sogar ganz explizit eben nicht als US-amerikanischer Künstler, sondern eben als lateinamerikanischer Künstler angetreten. Ich würde auch sagen, es ist auf jeden Fall auch von Jay-Z jetzt die Wahl, ein politisches Statement in diesem Kulturkampf. Man muss aber dazu auch sagen, auch letztes Jahr bei Kendrick Lamar waren dann die politischen Statements in der Bühne, also bei der Bühnenshow, doch eher subtil. Also da musste man dann schon eher rätseln und die Symbole entziffern, um zu verstehen, dass das jetzt eine Trump-Kritik war, weil von den Veranstaltern wird, glaube ich, eher versucht werden, dass es ein unpolitischer Abend wird. Also dass man sich da rausnimmt aus diesem Kulturkampf. Es geht am Ende eben doch um Werbeeinnahmen. Also wer da jetzt den großen Aufstand gegen Trump erwartet, der wird, glaube ich, eher enttäuscht werden. Und wie es sich ja auch schon im Wahlkampf gezeigt hat, dass sich zwar die meisten großen Stars gegen Trump aussprechen, aber dass das dann auch gar nicht so viel verändert. Ja. Und gleichzeitig muss man dazu auch sagen, jetzt zur Einordnung vom Super Bowl, viele NFL-Spieler, von denen weiß man, dass sie Trump gewählt haben oder mit Trump sympathisieren. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da in diesem Stadion in Kalifornien im Februar die MAGA-Bewegung unterrepräsentiert sein wird.
Beyoncé wird das übrigens ja auch noch wissen können. Die hat Kamala Harris stark unterstützt. Es hat nichts gebracht, obwohl da ganz viele Leute super viel reininterpretieren wollten. Jetzt gibt es ja neben Bad Bunny noch andere Superstars in Amerika. Was sind denn jetzt so die ersten Reaktionen darauf, dass er es geworden ist?
Ja, also die Fans von Bad Bunny, die freuen sich, die interpretieren das auch nochmal mehr als politisches Statement, dass er eben da jetzt sich für Diversität einsetzt. Ich würde sagen, jetzt nochmal in Bezug auf andere Riesenstars, natürlich kann nur ein Riesenstar diese Halftime-Show machen, aber es sind auch immer ein bisschen die Stars, die gerade ein ganz kleines bisschen über ihren Zenit sind. Also Bad Bunny war wirklich bis 2023 wahnsinnig erfolgreich und einflussreich und jetzt gerade mit seiner Karrierelaufbahn hat ein bisschen an Einfluss verloren, deswegen passt das jetzt eigentlich perfekt, da wieder Aufmerksamkeit zu generieren. Wer die einzigen, die jetzt da vielleicht enttäuscht wären, könnte sein, dass es Taylor Swift-Fans sind. Also es gab ja groß aufgeschäumte Gerüchte, dass sie dieses Jahr den Super Bowl macht, weil ja ihr Verlobter Travis Kelce, der spielt ja in der Position Tight End bei dem Team Kansas City Chiefs. Und die waren letztes Jahr schon im Super Bowl-Finale und davor das Jahr haben sie ihn sogar gewonnen. Und dann gab es halt diese Vorstellung von dem neuen Royal American Couple, also er gewinnt den Super Bowl und sie singt in der Halbzeit für ihn. Das waren alles nur Gerüchte und das wäre dann in dem Fall aber nicht so ein Affront gegen Trump gewesen, weil nämlich sich Taylor Swift und Travis Kelce durchaus auch zeigen, zum Beispiel mit Patrick Mahomes, das ist der Quarterback und dem wird, wie gesagt, Sympathien zu Trump nachgesagt. Also Jay-Z hat sich da jetzt schon und auch Bad Bunny ist es schon das größere politische Zeichen und ich glaube, da das spaltet zwar, aber andererseits ist es auch eine Wahl, die von der Größe der Halftime-Show gerecht wird.
Jim Ruschka sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Bad Bunny wird nächstes Jahr beim Super Bowl in der Halbzeit spielen und danach kommt er quasi direkt nach Düsseldorf. Das wird sein Deutschlandkonzert nächstes Jahr. Danke, Lynn. Der Fernsehsatiriker Jan Böhmermann, der ist gerade in Berlin, um die Korridore des Sagbaren zu erweitern, statt zu verengen. So steht es in der Ankündigung für eine Ausstellung, die er in den nächsten knapp 3 Wochen in Berlin hat. Allerdings gibt es anscheinend auch für Jan Böhmermann klare Sperrbereiche. Er hat heute ein Konzert des Berliner Rappers Chefcat abgesagt, das eigentlich im Rahmen dieser Ausstellung stattfinden sollte. Und der Grund, das sind Antisemitismusvorwürfe gegen den Rapper. Die ganze Episode, die ist damit dann vielleicht auch tatsächlich ein Stück weit eine passende Vorgeschichte zur gesamten Ausstellung, denn der eigene Anspruch, der klingt nach sehr großen Ambitionen. Ingrid Wenzel hat sich für uns die Möglichkeit der Unvernunft angeschaut.
Die großen Fragen der Gegenwart möchte Jan Böhmermann im Haus der Kulturen der Welt aufwerfen. Im weiten Eingangsfoyer des Hauses wird klar, erstmal geht es um Jan Böhmermann. In einer Art Skulpturensammlung sind Souvenirs aus seiner 12-jährigen Late-Night-Karriere ausgestellt, in der er viele Skandale satirisch aufgedeckt hat. Finn Klimans defekte Corona-Maske steht auf einem Sockel, dann der Boxsack aus Jan Marschaleks Wirecard-Büro neben Trump-Hotel-Duschgels und Fernsehtrophäen. Die Anfassbarmachung unvernünftiger Arbeit, so heißt es im Begleitheft über die Skulpturensammlung, aber bitte nicht anfassen. Das ist für Fans des Satirikers bestimmt toll, mal den Original-ZDF-Magazin Royal Honig auf einem Podest zu sehen, wenn man vorher die Folge über den Honig geschaut hat. Wer sie nicht gesehen hat, QR-Codes im Begleitflyer führen zu den jeweiligen Episoden. Wenn man sie denn anklicken könnte. Dazu später mehr. Weiter geht's im Haus der Kulturen der Welt. Werden im nächsten Raum die großen Fragen unserer Zeit behandelt? Nein, im nächsten Raum geht es auch um Jan Böhmermann. Diesmal nicht Skulptur als Medium, sondern Papier. Ein Teil seiner juristischen Korrespondenz von über 15.000 Strafanzeigen und Abmahnungen, hier ausgedruckt. Bildschirmfotos von seinem Handy, ausgedruckt. Hasskommentare gegen ihn, ausgedruckt. Böhmermann sagt über diesen Raum: Raus aus den Medien, rein in die Wirklichkeit. Aber was ist das für eine Wirklichkeit? Auch nur eine aus einem sehr guten Farbdrucker. Auch wenn seine juristische Korrespondenz beachtlich ist, das Internet ausdrucken ist so alt wie das Internet selbst. Also, weiter geht die Suche nach den großen Fragen. Auf dem Begleitflyer ist ein mysteriöser, dunkler Ort markiert. Dark Place, don't go there, heißt es. Und es stellt sich heraus, es sind, die Museumstoiletten. Plakatiert voller Fotos von Luigi Mangione. Wer war das nochmal? Mangione steht in den USA gerade für einen Mord an einem schwerreichen Krankenkassenboss vor Gericht und geht im Internet viral, auch für sein schönes Gesicht, und wurde dadurch zum Meme, unter anderem als katholischer Heiliger im Netz dargestellt. Moment, warum erkläre ich das Ganze hier? Weil es in der Ausstellung nicht erklärt wird. Wer das Klo betritt und die Referenz kennt, der kennt die Referenz. Und wer sie nicht kennt, hat gerade 15 Euro für ein Museumsticket ausgegeben und tja, halt Pech gehabt. Ein Werk sei hier noch erwähnt, da es auch auf der Website angekündigt ist. Die Waisenvernichtungsmaschine. An der Decke des Foyers hängt eine Art Mini-Achterbahn für Kuscheltiere, die am Ende in einem Schredder landen. Das Programmheft verlinkt zu, und jetzt muss ich auch wieder erklären, einem Witz aus dem Online-Forum Reddit von 2020. Herzerwärmende Geschichten in den USA klingen immer gleich. Jemand treibt Geld ein, um Waisen aus einer Waisenvernichtungsmaschine zu retten, anstatt zu fragen, wieso es so eine Maschine überhaupt gibt. Böhmermann stellt diesen Spruch als Objekt dar, mit geschredderten Kuscheltieren. Und ja, darüber kann man sich empören, weil es einfach nur eine Abbildung eines Twitter-Jokes ist. Nicht weiter erklärt oder die Idee weitergedacht. Aha, krass. Was interessant ist, Jan Böhmermann darf hier die Regeln aufstellen. Und die Regel ist, keine Handys, keine Audioaufnahmen. Auch nicht auf der Pressekonferenz mit ihm. Auch nicht, obwohl es ihm hier explizit um die Grenzen des Sagbaren und um die Freiheit geht. Wie würde er seine eigene Sendung drehen mit dieser Regel? Böhmermann kritisiert den technischen Aspekt der Kultur. Kultur und Technik seien zu sehr zusammengedacht. Jedes Gefühl werde durch ein Medium gedrückt. Der Wunsch zurück ins Analoge ist verständlich. Sich von Kunst berühren zu lassen, nicht Selfies damit machen, Konzerte erleben, nicht filmen. Aber um sich berühren zu lassen, muss eine Ausstellung auch entsprechend gestaltet sein und nicht eine Aneinanderreihung von Referenzen anbieten wie in einem Social-Media-Feed. Böhmermann hat hier Narrenfreiheit. Dann darf man auch etwas Närrisches erwarten. Aber Satire darf bekanntlich alles und in Deutschland auch unlustig sein. Vielleicht gelingt ihm analoge Zwischenmenschlichkeit in den Podiumsgesprächen und Konzerten, die das Programm die nächsten Wochen begleiten. Der ausverkaufte Eröffnungsabend war schon stimmungsvoll und vielversprechend mit Sängerin Fufi 50, der Band Blond und einem DJ-Set von Ex-Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Menschen wippen dicht gedrängt und verschmelzen im Sonnenuntergang und Neonlicht zu einer schwarzen Masse. Als Jan Böhmermann die Bühne betritt, zücken doch viele ihr Handy.
Eindrücke von der Jan-Böhmermann-Ausstellung in Berlin, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und ein Highlight, was es da auch noch geben wird, das ist die Diskussion zwischen Böhmermann und Kulturstaatssekretär Wolfram Maimer. Da wird es um die Meinungsfreiheit gehen und von wem sie eigentlich bedroht ist. Und da wird es auf jeden Fall zwei Meinungen auf der Bühne geben. Die Künstlerin und Aktivistin Helga Götze, die war schon sexpositiv, bevor es das Wort überhaupt gegeben hat. Das war eine Tabubrecherin, die in den 80er Jahren fast täglich Mahnwachen abgehalten hat in West-Berlin. Und ihr Motto war: Ficken ist Frieden. Das Stadtmuseum Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf widmet ihr jetzt eine Ausstellung. Weibliches Wesen, geistig vielseitig, interessiert, sucht. So heißt sie. Und Matthias Dell, der hat sie sich für uns angeschaut.
Liebe Zuschauer, der Film, den wir Ihnen heute fürs Podium zeigen, mag für viele von Ihnen zunächst schockierend sein. Das wollte ich vorausschicken. Aber nun schauen wir uns erst mal an.
August 1973, ARD. Es braucht eine Triggerwarnung für den Einspielfilm. Zu sehen ist ein gewöhnliches Wohnzimmer. Mutter, Vater, zwei von eigentlich sieben Kindern. Ungewöhnlich ist, wie offen die 51-jährige Helga Götze von ihrer sexuellen Befreiung erzählt. Durch eine Urlaubsbekanntschaft auf Sizilien und mit Unterstützung des Ehemanns.
Ich wollte mir dieses Lusterlebnis wieder verschaffen und habe dann überlegt, wie man hier in Hamburg wohl eine Möglichkeit finden könnte, einmal in der Woche eine Begegnung zu haben, die Familie nicht stört und mir das gibt, was ich mir erträumte.
Der Fernsehauftritt macht Helga Götze schlagartig bekannt. Er ist auf einem Monitor in der Villa Oppenheim in Berlin-Charlottenburg zu sehen. Die Diskussionssendung bildet den Startpunkt für die Ausstellung, die das dortige Stadtmuseum der Künstlerin und Aktivistin aktuell widmet. Götze verlässt 1978 die Familie in Hamburg und zieht nach West-Berlin. Ab 1983 wohnt sie bis zu ihrem Tod 2008 in Charlottenburg, Schlüterstraße 70. Von dort aus geht sie auf die Straße.
So ab 83 fängt sie an, sich eben in der Gegend um Gedächtniskirche und Breitscheidplatz zu etablieren. Das erkämpft sie sich auch sehr hart, diesen öffentlichen Raum. Das ist auch was, was uns in dieser Ausstellung sehr interessiert, wie sie es eben auch geschafft hat, sich diesen öffentlichen Raum anzueignen. Das passiert über verschiedenste Platzverweise von der Polizei zum Beispiel, mit der sie nach und nach dann eben einen Modus findet, wie man sich arrangiert.
Erklärt Heike Hartmann, Museumsleiterin und Teil des kuratorischen Teams. Was an Helga Götze stört, kann man in der Schau nachlesen. Die Autodidaktin hat ihr Leben umfassend dokumentiert. Also auch den Postverkehr mit der Polizei. Eine Anzeige hält fest, dass sie
lautstark wortwörtlich sang: Fick nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. Ferner zeigte sie eine Tafel, 30 mal 22 Zentimeter, mit der Aufschrift: Demut ist der Beginn der Weisheit, Ficken ist Weisheit. Buchstabengröße 8 cm, in Druckschrift geschrieben. Hierdurch fühlten sich die Trödelmarktgäste belästigt, sowie deren Kinder sittlich gefährdet. Tafel wurde beschlagnahmt.
Helga Götze verbucht ihre eigene sexuelle Befreiung nicht als persönlichen Erfolg, sondern erkennt ein gesellschaftliches Problem. Dass Frauen ab 40 als sexuell wertlos gelten sollen, dass ihnen Promiskuität versagt ist, dass Männer gefangen sind in falschen Rollenbildern und Ängsten. Wie Helga Götze dagegen ankämpfte, war durchaus eine Kunst. Darauf lenkt die Ausstellung den Blick, etwa bei der selbstgemachten Kleidung, den Stickarbeiten mit sexuellen Motiven und christlichen Symboliken, für die PR im öffentlichen Raum.
Also diese Stickarbeiten trug sie auch durchaus am Körper. Also es gibt Westen, es gibt Fahnen, die sie hatte, es gibt Hauben, die sie selbst bestickt hat mit ihren Botschaften. Also die bekannteste ist ja immer dieses Ficken ist Frieden, was auch immer wiederholt ist. Und was damals eben Protestmedien sind, sind jetzt eben Textilarbeiten, die in künstlerischen Kontexten gezeigt werden.
So wird Helga Götze lesbar als Gesamtkunstwerk auf zwei Beinen. Wie sie sich mit künstlerischen Mitteln wie Kostüm, Performance und Gedichten aus der Unsichtbarkeit kämpft, die für sie als Hausfrau und Mutter vorgesehen wäre. Besonders interessant sind die Fotos, die Ilona Feher gemacht hat. weil die das Publikum von Götzes Auftritten zeigen. Heike Hartmann.
Also hier in diesem ersten Bild sehen wir eben drei jüngere Männer, die mit sehr unterschiedlichen Gesichtsausdrücken zwischen belustigt und ungläubig eben in die eine Richtung schauen, eben Richtung Kamera und auf Helga Götze schauen.
Einzelkämpferin blieb sie die meiste Zeit. Auch wenn Helga Götze
immer wieder den Anschluss sucht, auch an die Frauenbewegung, da geht es um die Frauensommeruniversitäten, die an der TU Berlin regelmäßig stattfanden, wo sie selbst auch einmal einen Beitrag hatte im offiziellen Programm, im nächsten Jahr dann auch versucht wird, wieder eingeladen zu werden und daran scheitert, den Brief dann auch nochmal beantwortet und sich letztendlich entscheidet, dann dort auch wieder stören zu gehen. Also das waren immer die zwei Möglichkeiten, die sie hatte.
Die Ausstellung stört übrigens selbst. Objekte, Schautafeln und Fotos sind im ersten Stock der Villa Oppenheim zu sehen, zwischen den Gemälden und Plastiken aus der Sammlung Rausendorf, die dort sowieso gezeigt werden. Helga Götze trifft auf Max Liebermann, was die Stimmung hebt.
Helga Götze hat sehr, sehr oft sehr gute Laune, was irgendwie sehr viel Spaß macht, wenn man zu ihr arbeitet.
Eindrücke über Helga Götze und die Ausstellung Weibliches Wesen, geistig, vielseitig, interessiert, sucht. Zu sehen im Stadtmuseum Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf. Bezahlbare Wohnungen, die sind ja in vielen großen Städten Mangelware. Und ein Rezept, was immer wieder genannt wird, ist bauen, bauen, bauen. So sieht es auf jeden Fall zum Beispiel die Bauindustrie. Die Menge macht's. Na, vielleicht ist das gar nicht so richtig, sagen zum Beispiel Gruppen wie Architekturrebellion Berlin oder Stadtbild Deutschland. Denn die finden große Teile vom Neubau, ja zum Beispiel seelenlos oder hässlich. Und damit treffen sie bei tausenden Menschen einen Nerv, zumindest mit ihren Accounts im Internet. Unser Reporter Robert Ackermann, der hat sich das angeschaut. Hallo Robert.
Hallo.
Was posten diese Gruppen denn zum Beispiel bei Instagram?
Na, vor allem Fotos von Gebäuden, oft so Vorher-Nachher-Bilder, zum Beispiel von der Berliner Friedrichstraße im Jahr 1900 und heute oder vom Neustädter Markt in Dresden. Und wo früher so schöne Altbauten in belebter Umgebung standen, stehen heute graue Zweckbauten an mehrspurigen Straßen. Das verdeutlichen die Bilder so relativ plakativ. Andere Posts zeigen so computergenerierte Entwürfe von Bauprojekten, also sogenannte Renderings, und dann die Fotos, wie die Gebäude heute wirklich aussehen. Mhm. Was im Entwurf noch irgendwie grau strahlt, wirkt dann in der Realität eher wie so ein dunkler, eintöniger Klotz. Wohnhäuser, Schulen, Laborgebäude, alles Beispiele für Neubau-Fails, wenn es nach Architekturrebellion geht. Und die Gruppe gibt es nicht nur in Berlin, sondern in verschiedenen deutschen Städten, auch als Architectural Uprising international. Und in Berlin hat sie aber mehr als 25.000 Follower.
Also das klingt, wenn ich mir das so anhöre, erstmal relativ plakativ. Es ist alles hässlich, es könnte aber alles so schön sein. Mhm. Was ist denn die Motivation dahinter?
Ja, also die posten relativ professionell und regelmäßig. Und darüber, was die Motivation ist, habe ich mit dem Mitgründer der Berliner Gruppe, Bertram Bartel, gesprochen. Der hat mir Folgendes gesagt.
Die Architekturrebellion hat sich gegründet aus der Beobachtung, dass das, was heutzutage gebaut wird, oftmals niemandem so richtig gefällt. In Berlin brauchen wir uns ja nur die Neubauviertel anschauen. Wir sehen riesengroße Glasfassaden, riesengroße Betonfassaden. Alles ist sehr gleichförmig, alles ist sehr abweisend und kalt, sehr entrückt eigentlich von dem, was lebendige Kieze ausmacht.
Ja, also die wollen so ein Bewusstsein dafür schaffen, was aus ihrer Sicht schiefläuft beim Bauen. Und jetzt könnte man sagen, ach, Geschmackssache, aber es gibt wirklich Studien, die darauf hindeuten, dass eine klare Mehrheit tatsächlich traditionelle Architektur schöner findet als zeitgenössische.
Da kann man bestimmt viele Leute finden, die auch sagen, bin ich sofort d'accord. Es sieht vielleicht individueller aus zum Beispiel, vielleicht manchmal ein bisschen verschnörkelter, was auch immer. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Kritik, was genau soll denn beim Bauen anders laufen, wenn es nach diesen Gruppen geht?
Die wollen eben recht allgemein, dass wie früher gebaut wird. Da geht es jetzt nicht speziell um Gründerzeit oder Jugendstilästhetik, sondern um Schönheit und Baukultur, so steht es bei Instagram. Mhm. Um Ornamente zum Beispiel, traditionelle Materialien und jetzt so darum, dass man weiß, wo der Eingang eines Hauses ist, so Bartel. Das ist ja bei Neubauten nicht immer wirklich klar. Also der moderne Minimalismus beim Bauen mit diesem Prinzip Form follows Function ist der Gegner. Und die Kritik daran ist allerdings auch sehr pauschal, sagt Architekturjournalist Mike Novotny.
Mein Problem ist, dass sie mit sehr einfachen Gegensätzen arbeiten, um populistisch Aufmerksamkeit zu bekommen. Es wird dann immer gebetsmühlenartig wiederholt die Begriffe klassisch und traditionell, die sehr vage sind und die eigentlich architekturhistorisch auch oder auch überhaupt nichts bedeuten. Aber mehr interessiert sie das dann eigentlich auch nicht. Und das ist mir suspekt, weil ich mich dann frage, aber was ist denn eigentlich der wirkliche Beweggrund, wenn es euch gar nicht so wirklich um Architektur geht?
Wenn dieser Architekturjournalist Mike Novotny da gerade sagt, ich frage mich, was ist denn der eigentliche Beweggrund? Hat er da auch eine Antwort drauf? Was meint er denn damit?
Na, also man muss wissen, wie gebaut wird, ist inzwischen auch so ein Kulturkampfthema für Rechtsaußenparteien. Beim Berliner Stadtschloss hat ja der Architekt Philipp Oswald recherchiert, dass es strukturelle Verbindungen des Fördervereins in rechtsradikale Milieus gibt. Donald Trump in den USA hat erlassen, dass so Bundesgebäude nur noch klassizistisch gebaut werden dürfen. In Polen hat die PiS-Partei den Neubau des Museums für zeitgenössische Kunst in Warschau so zum großen Aufregerthema gemacht und die AfD in Deutschland attackiert auch das Bauhaus in Dessau und auch so ein Vertreter von Architectural Uprising, also der internationalen Architekturrebellion, ist bei so einer Orban-nahen Konferenz in Ungarn aufgetreten. Aber Bertram Bartel, also der von der Berliner Architekturrebellion, distanziert sich davon sehr klar.
Mit AfD, mit Trump, mit diesen Kräften wollen wir nichts zu tun haben.
Ja, also Bartel geht es um eine lebenswerte Stadt, sagt er.
Lebenswerte Stadt. Ich glaube, da hat niemand was dagegen, oder? Ich meine, da würden ja alle mitgehen.
Ja, aber was bei der Kritik an moderner Architektur auch gerne vergessen wird, viele Bauprojekte werden ja von Investoren vorangetrieben und die wollen oft relativ schnell Rendite und das strengt wiederum den Spielraum von Architekten ein. Das heißt, die Kritik da ist so ein bisschen nicht immer ganz an der richtigen Stelle. Da gilt dann eher eben Form follows money und so sehen die Häuser dann oft auch aus, sagt Benedikt Rohne vom Fachmagazin Bauwelt.
Wenn ich dann nur in Excel-Tabellen baue, dann sehen die Wohnungen auch am Ende ein bisschen Excel-Tabellenmäßig aus. Und das ist zumindest jetzt nicht ein Credo, um eine schöne Stadt oder eine schöne Ornamentik hinzubekommen.
Ja, also schön bauen, das muss man auch wollen am Ende. Und es gibt auch gelungene Beispiele, das muss man natürlich auch sagen. Ich persönlich finde zum Beispiel den Holzmarkt in Berlin sehr ansprechend in der Aufmachung. Es sind ja so bunte, kleinteilige Fassaden, viel Holz ist verwendet. Das passt gut zum Ort, passt dahin und ist ja auch total angenommen. Das Hamburger Pergolenviertel mit 1700 Wohnungen gilt vielen Leuten als Vorzeigeprojekt. Das sind so grüne Höfe in verschiedene Einheiten integriert, die man durch so Rundbögen erreichen kann. Die Fassade ist mit so Steinen gegliedert. Mir persönlich wäre das jetzt eher zu eng, einfach wie die Wohnungen angeordnet sind. Aber anderes Beispiel, in der Bremer Neustadt am Hohen Torsplatz gibt es ein spannendes achtstöckiges Hausprojekt des Architekturbüros Hild und K. Das ist so grün gefliest, das finde ich ganz interessant. Abgerundete Ecken mit so Simsen zoniert. Und das zeigt eben, ästhetisch ansprechende Neubauten sind möglich, ohne dass sie jetzt so total auf Historie getrimmt sind, so historisierend sind. Und Bartel von Architekturrebellion schließt es auch nicht aus, dass es gelungene Beispiele gibt. Die seien aber sehr selten, sagt er.
Was man ja vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, dass viele deutsche Städte ja von der Nachkriegsarchitektur geprägt sind, dass auch einfach schnell viel gebaut werden musste, dass da jetzt eben vielleicht ästhetisch gar nicht mehr so viel zu retten ist. Man muss doch aber auch sagen, es gibt doch in ganz vielen Städten eigentlich gar nicht mehr den Spielraum, um jetzt ein ganz neues Stadtviertel irgendwie aufzubauen und zu gestalten.
Ja, klar. Also es gibt viel Nachverdichtung, aber es gibt auch Ausnahmen. In Berlin zum Beispiel, das Tempelhofer Feld ist ja eine der größten innerstädtischen Freiflächen der Welt. Und der regierende Bürgermeister Kai Wegner will ja, dass auch nochmal über die Teilbebauung abgestimmt wird. Und da ist eben die Frage, wie sieht es dann am Ende gegebenenfalls aus? Ne? Also wenn es nach den Rebellen geht, auf jeden Fall nicht so wie der Vorschlag des Architekten Christoph Langhoff, der vor einiger Zeit in der Berliner Boulevardzeitung BZ präsentiert wurde, mit so Hochhäusern im Dubai-Style mit 5000 Wohnungen. Sondern die Architekturrebellion, Leute stellen sich das eher so vor in dem Stil des angrenzenden Schillerkiezes, so hat es mir Bartel gesagt. Der ist so zwischen 1900 und 1930 entstanden als Wohnquartier für Besserverdienende, aber da wurden dann in den 20ern so Arbeiterwohnungen ergänzt. Und was bei so einer Randbebauung des Tempelhofer Feldes sinnvoll wäre, wenn man jetzt nicht so historisierend bauen will, das habe ich mal Benedikt Krone gefragt, den Autor der Bauwelt.
Beim Tempelhofer Feld müsste man auf jeden Fall von Anfang an die
die Grundstücksverteilung dann mitdenken. Das heißt eben kleinere Parzellen, die eben nicht in großen Stücken an die immer gleichen Bauherren vergeben werden. Man kann ja auch alles dann in genossenschaftlichem Eigentum belassen oder im kommunalen Eigentum, aber eben, dass man auch da wieder mischt, auch damit verschiedene Architekten zusammenkommen, verschiedene Stile. Man kann auch auf jeder Parzelle einen Architekturwettbewerb durchführen, dass sich das alles wieder in einer gewissen Weise abwechselt, um auch der Ästhetik so eine gewisse Nuanciertheit zu geben.
Also kleinteilig bauen, anstatt so riesen Blöcke hinzuklotzen, wäre ja schon mal ein Anfang. Aber das kostet auch unter Umständen ein bisschen mehr Geld. Auch für Mieter könnte man über Förderung nachdenken. Aber langfristig ist es vielleicht auch die klügere Entscheidung.
Vielleicht auch die schönere Entscheidung.
Vielleicht.
Robert Ackermann über die Architekturrebellion Berlin und was anders laufen könnte beim Bauen. Danke, Robert.
Sehr gerne.